Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick. Wenn deine Beine hören niemals auf,
wir machen Giro, wir machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Parallelwelten heißt der, oder Tanja?
Ich dachte kurz, dir wäre der Name entfallen. Ja, absolut richtig. Herzlich willkommen an alle ZuhörerInnen und an dich, Rick, aus der Ferne, aus dem fernen Hamburg.
Ja, ich bin in Hamburg, du bist in Köln.
Ja, genau. Also, ja, das wollte ich damit sagen, aber kam vielleicht nicht ganz so rüber.
Ja, ich bin auf meinem wunderschönen Hausboot hier und ich bin ja das erste Mal jetzt im Winter hier, seitdem wir das im Sommer gekauft haben, Leo und ich, und boah, ist das cozy hier. Ich habe mir meinen Kamin angemacht, weißt du, dann, also ich bin schon wieder dabei, hier ein paar Tage wieder mal ein Projekt, von dem ich nichts erzählen darf, hier auszuarbeiten, aber ich kann auch mal sagen, wenn ihr irgendwie ein Projekt habt, was ihr ausarbeiten müsst, wo ihr mal ein paar Tage Ruhe braucht, in einem kleinen Team oder alleine oder kreativ, also das Hausboot ist schon auf jeden Fall eine geile Offside-Location, also schreibt uns eine Mail. Ich lieb's. Direkt Werbung am Anfang des Podcasts, eine eigene Sache für mein Hausboot, aber das muss einfach mehr genutzt werden.
Wollte ich gerade sagen, Werbung Ende. Ja, ich habe tatsächlich jetzt auch endlich mal wieder das Gefühl, es ist cozy, den ersten Monat des Winters, so würde ich den Teil oder den zweiten Teil des Oktobers und den ersten Teil des Novembers mal bezeichnen, hatten wir keine funktionierende Heizung und es war tatsächlich sehr, 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 sehr kalt. Und das Problem ist natürlich auch nicht nur, dass es kalt ist, aber man kriegt auch die Wäsche einfach nicht trocken. Und jetzt haben wir seit, ich glaube, Mitte letzter Woche wieder Heizung und es ist so gut. Ich habe trockene Wäsche, ich friere nicht die ganze Zeit. Ich muss nicht mehr nur mit Wärmflasche rumlaufen, sondern ich habe einfach wieder eine aushaltbare, erträgliche Temperatur in der Wohnung. Das ist auf jeden Fall schon der größte Luxus gerade.
Temperatur ist schon ein Ding, ne? Also ich muss auch sagen, witzigerweise, das wusste ich nicht, dass du Heizungsprobleme hast. Ich hatte auch Heizungsgate. Als letzte Woche war hier der Red Race Podcast. Liebe Grüße an Bocky und Ingo Engelhai, die haben hier ihren Podcast aufgenommen. Da wurde mir gesagt, Junge, deine Heizung ist ausgefallen, ist arschkalt auf dem Boot. Also es war auch die kälteste Podcast-Folge ever für die, haben die gesagt. Und also ich sitze jetzt hier im Studio, jetzt ist wieder angenehm. Ich habe das Problem, glaube ich, gelöst. Als ich am Samstag gekommen bin, Samstagvormittag, hat es auch so, glaube ich, also Außentemperatur und Innentemperatur war ziemlich gleich, 9 bis 10 Grad. Und das ist schon, also da merkt man erstmal, wie wichtig so Temperatur ist. Das war so ein richtiges Problem einfach.
Ja, definitiv. Also ich habe dann auch gemerkt, man kann halt auch nicht mal kurz irgendwie mit nassen Haaren rumlaufen oder auch einfach so morgens aus dem Bett huschen und ins Bad zum Umziehen. Ich war einfach immer so sofort richtig ausgekühlt. Und es macht schon jetzt einen krassen Unterschied. Wir heizen ja auch nicht super hoch, aber jetzt haben die Räume halt wieder so 17 Grad. Und damit kann man ja super schlafen, aber auch dazwischen einfach existieren. Und das Gefühl hatte ich davor nicht.
Ja, also spannende Heizungsthematiken hier am Anfang des Podcasts.
Aber wir starten beide glücklicher in den Podcast und zufriedener und daran habt ihr vor allem da draußen auch einen riesen Anteil. Wir haben ja letzte Woche so ein bisschen gerantet oder unserer Enttäuschung Luft gemacht. Und daraufhin sind wir, kann man sagen, überschüttet worden mit lieben Nachrichten und Kommentaren. Und ich auf jeden Fall, und ich schätze du auch, will mich auf jeden Fall bedanken für den lieben Zuspruch und die netten Nachrichten. Und da ich ab morgen Urlaub habe, werde ich auch versuchen, auf einige oder auf alle zu antworten. Wenn ich das schaffe, das habe ich bisher jetzt noch nicht geschafft, aber ich habe sie gelesen und habe mich sehr, sehr, sehr gefreut.
Ja, ich mich auch. Also es war wirklich eine Liebeswelle, die uns da überkommen ist, ein Liebestsunami. Und auf allen Plattformen, sogar auf Apple Podcasts, wo eigentlich immer nur gehatet wird, selbst da wurden nette Kommentare geschrieben. Und Spotify sowieso, Aber auch auf der Podigy-Seite, also auf unserer Podcast-Webseite, habe ich vor allen Dingen ganz, ganz viele bekommen. Ehrlicherweise 90% in deine Richtung, weil natürlich auch du deine böse Nachricht vorgelesen hast und da immer gesagt wurde, alle, also ich kann jetzt auch nochmal sagen, ich habe ungefähr 100 oder 150 Nachrichten mitgelesen. Die Leute lieben deinen Akzent, Tanja, mach dir da keine Gedanken.
Ja, ich war auch überrascht, wie viele Schweizer Fans wir haben, weil ich habe vor allem von Schweizern die Antwort bekommen oder die Nachricht bekommen, dass sie das sehr angenehm finden, dass jemand einen Dialekt hat und dass sie es gar nicht schlimm finden und dass ich mich nicht ärgern soll. Und das fand ich auch schön, auch zu sehen, dass wir natürlich in der ganzen Dachregion offensichtlich auch Hörer und Hörerinnen haben. Und das freut mich natürlich besonders.
Ja, das ist liebe Grüße in die Schweiz, sag ich mal. Grüß sie miteinander. Ich liebe ja die Schweiz. Vor allem, dass die Steuern so günstig sind, das mag ich da am meisten. Und dass das Leben so teuer da ist, das liebe ich auch.
Deshalb hast du auch einen Zweitwohnsitz in Hamburg jetzt, anstatt deswegen, in Zürich.
Weil ich Schweiz so liebe, habe ich jetzt einen Zweitwohnsitz in Hamburg. Das ist echt super praktisch. Aber wir können gleich weitermachen. Mit der, also da muss ich vor allen Dingen Danke sagen. Liebe, liebe Community, was war denn da los?
Stimmt, du hattest ja eine richtig erfolgreiche Woche.
Wir haben eine richtige, im positiven Sinne, eine Style-Bombe haben wir gedorbt im Radsport-Kosmos.
Ja, definitiv. Also ich meine, du hast ja auch schon ordentlich angeteasert und ich schätze mal nicht, dass ich die Einzige war, die geschrieben hat, wann kommt endlich dieses Jersey? Ich kann nicht mehr warten. Und jetzt ist es endlich da.
Und hast du es schon bekommen, bei dir in der Post?
Nee, noch nicht.
Immer noch nicht?
Noch nicht, leider. Nee. Aber so schnell wie es da war, war es auch weg. Oder?
Ja, also Eigenlob stinkt natürlich, aber ich muss trotzdem nochmal einfach ja Danke sagen. Und ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass ich das gepostet habe oder dass irgendwie ein Trikot war, an dem ich mitgearbeitet habe, sondern ich will vor allen Dingen auch das Team von Wisen mal hier vorheben, also den Fabi, den Designer, der das ja designt hat. Also er hat ja eigentlich nur, ich habe die Inspo gegeben und gesagt, was ich cool finde und was ich mir so vorstelle, aber das dann umzusetzen, das muss man natürlich sagen, das habe ich ja nicht alleine gemacht. Also der Fabi designt, das ist auch übrigens dieses Logo, was ihr da kennt, das ist ja so eine, wie so eine Sonne, sag ich mal, mit einer Cappy auf und einem kleinen Schnurrbart. Das hat auch der Fabi entwickelt. Also das ist auf allen Produkten, bei denen ich irgendwas mit zu tun habe, ist das jetzt drauf. Und das ist, glaube ich, aus verschiedensten Gründen hat das ganz gut funktioniert. Natürlich habe ich das schon ein bisschen angeteasert über Wochen. Und es war halt auch wirklich so, dass ich das erste Sample direkt so cool fand, dass ich gesagt habe, darf ich das bitte behalten und das schon damit schon rumfahren. Ich glaube, dadurch haben wir die Leute da draußen natürlich ein bisschen heiß gemacht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, für die Verhältnisse von Wisen ist das ja eher ein Trikot, was sehr auf die Fresse ist, sag ich mal. Also sonst ist ja Wisen auch dafür bekannt, sehr einheitliche, schlichte, schicke Töne zu benutzen, schöne Farben, aber alles sehr clean. Und das Trikot ist auf jeden Fall ein bisschen doller. Und das heißt, ich glaube, es war multifaktoriell, dass das Trikot gut ankam. Aber also alle Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe, mit Produkte an den Mann bringen, also sei das, wenn wir bei War da mal ein Trikot rausgebracht haben, was ich supporten wollte, oder auch bei uns, erinnere dich an den Live-Podcast, da war irgendwie auch die Hälfte war schon ausverkauft. Aber dann muss man natürlich schon auch mal so regelmäßig die Werbetrommel rühren, damit sich das alles weitere so ausverkauft hat. Deswegen war ich bei der Stückzahl, ehrlicherweise, habe ich eine verhaltenere angegeben, als Wisen das wollte. Also die haben dann wirklich auf nochmal um 200-300 Trikots hochgeschraubt von dem, was ich angegeben hatte. Und da war ich schon so, okay, weiß ich nicht, ob das wirklich so viele kaufen. Man kann sagen, ja, vielen, vielen Dank. Es war sehr schnell weg. Also ich hatte davor nochmal gefragt, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber Wisen ist ja auch sehr transparent eigentlich nach außen, von daher mache ich das einfach. Der Rekord an einem Tag von einem Drop jemals lag bei Jan Frodeno. Ich glaube, das waren so um die 220 Trikots, die da verkauft worden sind. Und also den Rekord haben wir nach 11 Minuten geknackt gehabt.
Erstmal hier Frodo-Bashing. Jetzt muss Frodo natürlich nachziehen, weil ich glaube, immer wenn man ihm irgendeinen Highscore wegnimmt, dann will er auf jeden Fall einen drauflegen. Also werden wir bald ein neues Jersey von Frodo sehen wahrscheinlich. Ich finde ja vor allem diesen Huba-Buba-Style-mäßigen Ryzen-Schriftzug richtig gut.
Ja.
Also hat mich an dieses pinke Huba-Buba erinnert. Und ich freue mich auch auf jeden Fall, das Jersey bald mal auszufahren. Aber es eilt ja nicht, weil ich darf ja eh noch nicht Rad fahren, von dem her. Wenn du jetzt einen Badeanzug bald rausbringst, dann wäre ich auf jeden Fall dabei.
Ja, oder einen Schwimmanzug für dich. Oder du trägst es halt beim Schwimmen.
Ja, das Witzige ist, ich habe auch jetzt in letzter Zeit beim Shoppen fürs Schwimmen, weil ich muss sagen, so meine Schwimmbrille war irgendwie von 2013, glaube ich, die letzte. Und Badeanzug musste ich auch mich nochmal ausstatten. Dann habe ich aber auch wieder gemerkt, boah, wie doof man einfach ist, wenn man Radfahrer ist. Also du hast halt einfach so ein komplettes Set an Schwimmsachen. Selbst wenn du halbwegs gutes Zeug kaufst, dann zahlt man halt einfach so 100, 120 Euro und dann ist man erstmal, damit kommt man halt erstmal klar, weil du gehst schwimmen und deine Sachen sind wieder trocken, wenn du am nächsten Tag wieder schwimmen gehen willst. Ist ja auch immer alles direkt gewaschen. Aber als Radfahrer, es nimmt Platz weg, es kostet unnötig Geld. Also das heißt unnötig, aber es kostet einfach so viel Geld. Und wenn ich mir jetzt auch überlege, einfach für einen Urlaub nur einen Badeanzug, eine Schwimmbrille und eine Badekappe einzupacken, ist halt auch so viel Platz sparender, als einen Radkoffer mitzunehmen. Also ja, da habe ich beim Shopping diese Woche, habe ich mal zwischenzeitlich kurz an meinen Life-Choices gezweifelt.
Ja, aber dafür ist man halt auch immer im Schwimmbad, ne? Außer wenn man jetzt vielleicht Freiwasser schwimmt und auf dem Rad, da hast du, glaube ich, schon doch ein bisschen mehr Abwechslung. Also ich weiß, auf welchen Punkt du hinaus willst und das geht mir ja mit Laufschuhen auch so, Laufschuhe kostet jetzt auch nicht gerade wenig, je nachdem, welche man kauft, aber trotzdem ist Radsport auf jeden Fall, glaube ich, was so Preise angeht und gutes Equipment sich zusammenzustellen, muss man da einfach mittlerweile paar Tausende von Euro ausgeben. Bei Rad oder eher Zehntausende von Euro leider, muss man ja sagen, mit Helm, Brille, Klamotten, Schuhe, allem drum und dran. Was uns auch, da möchte ich auch noch einmal transparent zu antworten, weil das war auch wieder sehr interessant zu sehen, dass, wir waren ja gerade schon beim Trikot, das war halt wie gesagt, die Männertrikots waren in einer Stunde ausverkauft, ich glaube die Frauentrikots nach 3-4 Stunden und übrigens, kauft bitte keine Trikots auf eBay. Ich habe mal auf eBay geguckt, da gibt es schon so 6, 7, 8 Trikots. Also es ist sogar Resell-Wert. Leute, das hat bei Wizen 160 Euro gekostet, jetzt wird es für 200 wird's geresellt bei eBay.
Wahnsinn.
Das ist absurd. Und, aber trotzdem, wenn man in die, und ich lese ja eure Kommentare, in den Kommentarspalten von den Kommentaren war es wieder sehr witzig, weil das Trikot kam ja, also das kann man ja nicht anders sagen, es kam mir sehr gut an, es war sofort ausverkauft. Und trotzdem, wenn man sich die Kommentarspalten anguckt, von Kommentaren wie, ja, das ist ja mal gar nicht mein Design, wo ich mir auch denke, ja, ist auch okay, also muss ja auch nicht jedem gefallen. Aber auf jeden Fall hat man gemerkt, der Preis wird heiß diskutiert von 160 Euro, was ich immer verstehe, weil 160 Euro ist sicherlich ein stolzer Preis für ein Trikot, keine Frage. Aber ich habe auch nochmal mit Wise in der Rücksprache gehalten, weil mich das auch persönlich interessiert. Da ist halt wirklich alles fair in Europa produziert. Also in dem Trikot, was bei mir war, war es Portugal und Albanien, wenn ich mich recht erinnere. Und da wird halt wirklich die Leute, also erstens sind die Materialien sehr gut, die Stoffe. Es werden auch wirklich die teuersten Reißverschlüsse und die teuersten Abschlüsse verwendet, die es gibt. Die Stoffe sind von höchster Qualität und vor allen Dingen werden halt auch die Zulieferer und die Leute, die das schneidern und alle, die in diesem Prozess einfach beteiligt sind, alle fair bezahlt. Und somit kommt einfach dieser Preis zustande. Man kann natürlich auch ein Trikot für 100 Euro woanders kaufen, keine Frage. Aber das ist sicherlich nicht so fair produziert, wie das, was wir da anbieten. Das möchte ich einfach einmal sagen, wie dieser Preis so ein bisschen zustande kommt. Und ich glaube, wenn man sich andere Marken anschaut, die in einer ähnlichen Liga spielen, sei das vielleicht irgendwie Panama Studio oder Rafa oder Marp oder so, die haben ja ähnliche oder sogar noch teurere Preise. Ich weiß, also mir ist völlig klar, ich plädiere immer für offenen Radsport. Radsport ist für alle da, es ist egal, wie man aussieht, es geht ums Radfahren. Und ich verstehe auch die Kritik und nehme mir die zu Herzen, wenn um dieses Trikot da diskutiert wird. Ich möchte nur an der Stelle klar sagen, für die Leute, die es gerne hätten und sich nicht leisten können, für die tut es mir leid. Die wollen wir natürlich nicht ausgrenzen, aber Qualität hat an dieser Stelle ihren Preis und ich stehe, sag ich mal, voll hinter dem Preis und hinter dem Trikot und wollte das einmal sagen auch.
Ich habe die Zwischenzeit genutzt und habe mir die eBay Kleinanzeigen Sachen angeschaut. Da sind aber auch komische Sachen drin, wie zum Beispiel 170 Euro Verhandlungsbasis. Dann denke ich. Aber dazu muss man sagen, das ist aus Hamburg und ich frage mich jetzt gerade, ob du da was online gestellt hast. Ich versuche gerade auf dem Bild zu erkennen, ob das Hausboot im Hintergrund zu sehen ist. Aber
das Ding ist halt, der Monteur war einen Tick teurer, als ich erwartet hatte von der Heizung, um die wieder ans Laufen zu kriegen. Also ich habe geguckt, ich hab gesagt, das Einzige, was ich dabei habe, ist mein Trikot, das ist echt viel wert. Da hat er gesagt, den alten Lappen, damit würde ich nicht mal ein Rad putzen. Aber ich habe es ihm dann auf eBay, die Anzeige, und dann habe ich ihm das nochmal, also er wollte es nicht, deswegen muss ich jetzt auf Verhandlungsbasis da ein bisschen was machen.
Ja gut, so ist es.
Naja, also jetzt einmal noch ganz großes Danke fürs Trikot, auch für die Liebe im Podcast. Und lass uns langsam zu den Themen der Folge kommen. Was würdest du denn gerne als erstes besprechen?
Ja, eigentlich muss man ja sagen, die letzten Themen habe immer ich mitgebracht. Deshalb würde mich mal interessieren, was heute auf deinem Zettel steht.
Auf meinem Zettel? Da steht so einiges. Also wenn wir da jetzt anfangen, da sind wir echt lange dabei beim Podcast, sag ich dir. Also das ist wirklich, da ist viel los. Ich habe mir zum Beispiel, ich habe mich mal damit beschäftigt, dass ich, oder wer dieses Jahr so alles aufgehört hat. Und das ist schon nicht ohne. Also Mark Cavendish, Rüdiger Selig, Michael Murkoff, Edward Boasson Hagen, Rigoberto Urán, Grace Brown, Christiane Majeros, also da war eine schöne Auflistung aus Cycling News und es ist schon...
Rick Zabel.
Ja, der hat auch aufgehört, aber schon vor einem halben Jahr. Es ist immer... Ich frage mich, wann der Punkt im Radsport kommt, wo ich anfangen muss, nach den Rückennummern zu schauen, weil ich die Fahrer nicht mehr erkenne, wenn ich das Rennen schaue.
Ja, man merkt so, dass sich so ein richtiger Generationswechsel ankündigt, habe ich das Gefühl. Weil jetzt einfach so eine ganze Riege, die den Radsport bestimmt hat für eine ganz lange Zeit, entweder den Rücktritt nächstes Jahr irgendwie announced hat oder eben dieses Jahr zurückgetreten ist. Und das bringt natürlich viele neue Fahrer auch ins Feld, Verträge, die irgendwie frei werden. Und das macht alles natürlich auch irgendwie interessant. Aber ich habe trotzdem auch so ein bisschen so ein weinendes Auge bei der Sache, so ein bisschen sentimental, weil man sich ja trotzdem auch gewöhnt hat an die Fahrer und Fahrerinnen und die so ein Teil deines Radsporterlebens geworden sind.
Ja, so geht es mir auch. Also ich bin mit ja den meisten jetzt noch zusammengefahren und es ist schon wirklich Wahnsinn zu sehen, was da wie sich das Ganze verändert. Aber trotzdem, das ist nun mal der Lauf der Dinge, da muss man auch nicht dahinterher weinen. Aber ansonsten, ich sag mal, ja, ich habe viele, viele Themen auf meiner Liste stehen. Wir können gerne irgendwie über die Umstrukturierung beim Team Ineos mal reden. Da ist ja auch wirklich viel los, wo man merkt, da läuft seit Jahren nicht mehr so richtig. Also das Team Sky, Seriensieger bei der Tour de France, die sind ein bisschen auf dem absteigenden Ast und versuchen da natürlich irgendwie gegenzuwirken. Dann hat die UCI den Gravel World Series Kalender für nächstes Jahr auch veröffentlicht, wo ich mich mal schlau gemacht habe, welche Gravel World Series, weil das ist ja da, wo ich jetzt wieder zu Hause bin. Die Profirennen interessiert mich ja nicht mehr. Ich bin ja jetzt im Jedermannsport, da bin ich zu Hause. Gleichzeitig hat sich auch mein Lieblingsverband, der BDR, also ehemals BDR, wir heißen ja jetzt German Cycling. Und da würde ich natürlich auch gerne mit dir drüber reden, dass da ein ganz neues Image jetzt wohl angestrebt wird. Und
hast du etwa deine Finger im Spiel?
Ich?
Präsident.
German Cycling, der Präsident, der Präsi.
Der Präsidente.
Wie würdest du es finden, wenn ich beim BDR in irgendeiner leitenden Funktion tätig wäre? Also Präsident wäre schon krass, aber also dann müsste Wisen müsste mir schon ein Präsidententrikot machen, oder? Das wäre schon geil.
Definitiv.
El Presidente würde ich gut finden.
Ja, das muss auf jeden Fall sein. Da passt ja auch schon irgendwie so der Einschlag mit den Fußballtrikotartigen Radtrikots, finde ich ganz gut dazu. Also ich fände es gut. Ich glaube auch, dass du frischen Wind mit reinbringen könntest und da einfach alles ein bisschen umstrukturieren oder eben auch im Social-Media-Zeitalter so den letzten Push geben könntest, um da richtig anzukommen.
Ich finde, wir sollten halt auf MySpace anfangen. Da müssen wir uns langsam nah machen.
Hast du noch einen MySpace-Account?
Nee, habe ich nicht. Nur MSN Messenger bin ich nur noch. Kennst du den noch? Kennst du MSN Messenger?
Ja, aber MSN Messenger habe ich, glaube ich, nie genutzt. Ich habe nur ICQ, MySpace, SchülerVZ, StudiVZ und dann Facebook, Instagram. Und da hört es jetzt bei mir auf.
Ich hatte noch SchülerVZ zwischendurch.
Ja, wir haben gerade gesagt, SchülerVZ, StudiVZ.
Achso, habe ich nicht zugehört.
Ja, ich habe mich dran gewöhnt, dass du nicht zuhörst. Kein Problem.
Nee, ich war kurz abgelenkt, weil auf meinem Bildschirm die Verbindung ist nicht stabil steht, aber ich höre dich perfekt. Von daher hoffe ich mal, das bleibt auch so. Ja, aber ansonsten, welche Themen hast du denn noch mitgebracht? Was wollen wir? Ich habe ja jetzt mal ein paar Themen in den Ring geworfen. Du wolltest mich ja gerade vorführen, als wenn ich nichts vorbereitet hätte. Aber da hast du natürlich die Rechnung nicht mit Rick, dem vorbereiteten Rick, getroffen. Also was gehen wir an?
Das stimmt. Ja, lass uns doch am besten mit Ineos anfangen. Vor allem, weil wir ja letzte Woche auch über die Tour de France Strecken gesprochen haben, 2025. Und du da ja gesagt hast, dass sich die Strecke so ein bisschen an eine Zeit erinnert, als Sky noch die Tour dominiert hat. Und das fand ich eigentlich auch ganz interessant, weil man sich eben schon so dran gewöhnt hat, dass Ineos ja jetzt eben nicht mehr die Tour dominiert.
Ja, also Ineos ist ein sehr, sehr spannendes Team von außen zu beobachten. Man muss natürlich jetzt erstmal aus deutscher positiver Sicht berichten, dass das Team Lotto Kernhaus offiziell Farmteam, also Nachwuchsteam des Team Ineos wird nächstes Jahr. Und
das haben wir doch letzte Woche schon besprochen, hast wieder nicht zugehört, ne?
Doch, aber ich wollte es mal erwähnen. Glückwunsch an Florian Monreal da an der Stelle. Und haben wir das wirklich letzte Woche besprochen?
Ja, zumindest war das Erste, was auf meiner Liste stand letzte Woche.
Ich meine, wir haben es nicht besprochen. Ich meine nämlich, mich daran zu erinnern, dass wir das in der Vorbesprechung zum Podcast erzählen wollten und dann aber nicht gemacht haben. Deswegen erzähle ich es gerade. Aber kann auch sein, dass ich alt werde und es jetzt zum zweiten Mal erzähle. Anyway, trotzdem, auch wenn man zweimal erzählt, man könnte es erwähnen, Glückwunsch da dafür. Aber ansonsten von außen, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Also Egan Bernal natürlich, schwerer Sturz, fährt wieder auf einem guten Niveau, aber sicherlich nicht da, wo ein Vingegaard oder ein Pogacar ist. So ein Carlos Rodriguez auch gut. Also die haben schon einen sehr starken Kader, aber ich glaube, die sind im selben Dilemma wie alle anderen Teams. Wenn du halt kein Pogacar und kein Vingegaard hast gerade und kein Evenepoel, dann spielst du halt nicht wirklich eine Rolle. Also Roglic kann man natürlich auch noch dazu zählen. Ist ja auch vielleicht noch ein Thema auch für die Folge, weil ich finde, wenn man so die Nachrichten verfolgt, das Red Bull-Bohrer Hansgrohe, man merkt so langsam, geht die Umstrukturierung intern los, wer da so verpflichtet wird, auch gerade vom Staff. Da ist, glaube ich, auch viel los hinter den Kulissen, um das Ganze noch professioneller zu machen, als es eh schon ist. Aber wir sind jetzt gerade beim Team Ineos, also diese Pidcock, Causa Pidcock fand ich auch irgendwie sehr strange von außen. Und ja, also ist ein solides Team, aber ich weiß noch, ich habe mal irgendwann gehört, das ist jetzt aber schon auch wieder ein oder zwei Jahre her, dass bei Ineos, also ich glaube, sie sind halt immer noch mit das Team mit dem meisten Budget und dafür fahren sie halt nicht um Toursieg mit. Ich glaube, das findet so ein Radcliffe, der da dem das Team gehört, auch nicht so toll. Und ich glaube, ich habe mal gehört, dass da von den 30 Fahrern 21 über 1 Million verdienen. Also das ist natürlich wirklich eine Hausnummer. Und dann, da sind die Ergebnisse auf jeden Fall nicht so, dass man sich denken würde, das ist jetzt dann gerechtfertigt. Einfach mal so von außen das so mal zu sagen. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube halt, Ineos war ja so in vielem der absolute Vorreiter. Und ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber es gibt ja dieses Saying, when you're on top of the game, change the game. Ich glaube halt, dass die so ein bisschen zu lange auf dieser Welle geritten sind und dann halt sozusagen von den anderen aber sowas von überrollt wurden. Also das kann man ja jetzt auch nicht so pauschal sagen, weil es ist ja auch nicht so, dass die keine Erfolge gefeiert haben oder keine Topfahrer hervorgebracht haben und nicht auch gute Ergebnisse noch eingefahren haben, sei es mit Ganna, mit Pidcock, mit Geraint Thomas. Aber natürlich war man ja schon eher die Performance gewöhnt von Ineos, die man jetzt halt so von Jumbo kennt, oder Jumbo heißen sie gar nicht mehr, von Visma Liesebike kennt.
Oder so dieses, UAE jetzt mittlerweile, finde ich. Also wenn du dieses Jahr redest, eher UAE.
Ja, ja, ja und nein, weil UAE macht halt doch viel über Einfahrer. Und ich finde, Ineos hat ja auch trotzdem so diese Strahlkraft gehabt, wir können eigentlich viele Karten spielen. Und ich finde, das repräsentiert manchmal mehr Visma Liesebike für mich. Also dieses...
ja, das stimmt, ja.
Wir haben Top-Fahrer und die sind auch unsere Prestige-Fahrer, die großen Dinger nach Hause holen. Aber dann haben wir auch mal einen Jan Tratnik, der dann auf einmal ein großes Rennen gewinnt, wo dann nicht unbedingt jeder damit gerechnet hat, aber wo sie einfach zeigen, wir haben die Tiefe innerhalb des Teams, irgendwie mit jedem Fahrer angreifen zu können.
Ja, gebe ich dir. Also ich find's auch spannend von außen zu sehen. Also auf der anderen finde ich es halt gut, dass Geld dann keine Rennen gewinnt, muss ich schon sagen.
Deshalb auch UAE. Ja.
Nee, aber jetzt in dem Ineos-Fall, also klar, UAE ist ein Gegenbeispiel, aber du weißt, was ich meine. Also die zahlen halt auch ihre Fahrer alle extrem gut. Und also, da ist natürlich dann
Geld,
auch die Frage.
Geld alleine gewinnt dir keine Rennen. Ja.
Nee, aber da ist ja dann auch die Frage, wie du es gerade gesagt hast, wann wurden sie überrollt? Also haben die zu spät Höhentrainingslager gemacht? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist natürlich Quatsch, das haben die auch immer gemacht. Bei Ketonen waren die wahrscheinlich auch mit dabei am Anfang. Also ich finde, das muss man jetzt auch einfach mal fairerweise sagen, das gehört auch zur Wahrheit, in den Jahren Wiggins, Froome, Geraint Thomas, also wo die da am laufenden Band die Tour gewonnen haben, mit verschiedensten Fahrern, es waren ja auch einfach immer, also das sind ja auch die Jahre, in der ich die Tour de France häufig gefahren bin, die sind ja einfach wie so Roboter von vorne weggefahren mit 6, 7 Fahrern und haben alles bestimmt. Und das will ich einmal sagen, so ich glaube, ein Teil der Wahrheit ist halt auch, das ist ja mittlerweile auch bewiesen und nachzulesen, dass diese TOE-Regeln, also die Ausnahmeregeln von Verletzungen, bei Sky damals schon auch ganz schön ausgereizt worden ist. Also da, wenn ein Fahrer kein Asthma hatte, wurde dem Asthma verschrieben, so übertrieben gesagt. Und auch mit Verletzungen, wenn da was mit Cortison gemacht werden konnte, wurde das auch gemacht. Also das kann ich in meiner Karriere sagen. Ich hatte in meiner Karriere nie eine TOE, eine Ausnahmegenehmigung für irgendwelche Medikamente, die man eigentlich nicht nehmen darf, aber dann aufgrund der Verletzung durfte man sie nehmen. Also ich glaube, das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass da schon auch im Graubereich viel gemacht wurde. Und das vielleicht jetzt heutzutage nicht mehr so geht. Aber das frage ich mich halt von außen. Wann sind die wo stehen geblieben? Hast du da eine Einschätzung? Oder würdest du alles widerlegen, was ich gerade gesagt habe?
Nee, ich würde das absolut mitgehen, aber ich kann halt auch nicht genau sagen, in welchem Jahr das war und woran es lag. Ob es daran lag, dass sich halt, wie du sagst, einfach ein bisschen was in der Grundeinstellung im Radsport geändert hat. Nochmal, ja. Ob es daran liegt, dass vielleicht andere Teams Dinge, die Sky oder Ineos direkt schon gemacht hat oder sehr früh gemacht hat, nochmal weiter perfektioniert haben, oder ob es daran lag, dass man vielleicht zu lange auf die gleichen Fahrer gesetzt hat und sich darauf so ein bisschen ausgeruht hat und vielleicht auch ein bisschen vernachlässigt hat, da Nachwuchs zu kriegen und halt auch in der Tiefe was zu machen.
Ja.
Was ja gerade trotzdem Teams wie UAE und Visma Liesebike auch mit einem Nachwuchsteam sehr stark eigentlich im Fokus hatten.
Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass man es darauf ein bisschen zurückführen kann, dass sie einfach wahrscheinlich bei den Transfers und bei der Nachwuchsarbeit ein bisschen geschlafen haben. Also, ja. Das ist jetzt auch so sehr negativ und ist ja auch einfach von unserer Perspektive aus, das einfach mal so zu beurteilen, muss man dazu sagen. Weil ich will nochmal sagen, ich glaube heutzutage, so blöd wie es klingt, aber es ist gerade sehr, sehr frustrierend, wenn du nicht Vingegaard oder Pogacar hast, weil ich sehe das bei so einem Team wie Lidl Track. Lidl steigt da als großer Sponsor ein, hauen da unzählige Millionen pro Jahr rein und das machen die ja, um den Toursieg zu holen. Wenn ich da der Teammanager wäre, würde ich die Millionen natürlich auch mitnehmen für mein Team und sagen, ja klar, wir können das möglich machen, aber jeder, der ein bisschen Ahnung von Radsport hat, würde ja als externer Berater da sagen, das ist ja Quatsch. Also wenn ihr Pogacar oder Vingegaard nicht habt, gewinnt ihr die Tour nicht. Ihr habt vielleicht mal Glück, dann und ich glaube, das sieht man ja auch gerade bei Red Bull, Bora, Hansgrohe, die alles machen, um Evenepoel zu holen, weil die wissen, wenn es noch einer am ehesten schaffen kann, dann der. Aber wenn du keinen von den dreien hast, also entweder musst du dann den nächsten Pogacar jetzt gerade schon im Nachwuchsbereich ausbilden und hoffen, dass es der wird. Aber ansonsten, glaube ich, hast du es bei der Tour echt schwer die nächsten 2-3 Jahre. Kurzfristig.
Ja, definitiv. Und da wird ja jetzt auch vertraglich einiges dran geschraubt, ja, dass sich auch erstmal nichts daran ändert, wo die Top-Fahrer gerade verharren und in welchen Teams die gerade verharren. Weil dann eben bei einem Team wie UAE anscheinend Geld eben keine Rolle spielt oder beziehungsweise gut genug Geld da ist, um sicherzustellen, dass Topfahrer eben auch im Team bleiben und damit auch die Erfolge für die nächsten Jahre zu sichern.
Werbung. Einmal so schlafen wie das Tudor Pro Cycling Team. Das ist jetzt möglich. Wir begrüßen Dax Marjan bei uns im Podcast als neuen Partner. Das Tudor Pro Cycling Team und Dax Marjan arbeiten eng zusammen, um die Erholung und Leistung der Fahrer des Tudor Teams zu optimieren. Dax Marjan bietet Lösungen für einen besseren Schlaf und gibt ihnen Kraft für den kommenden Tag. Stets innovativ in der Entwicklung mit der weltweit bequemsten Schlafbekleidung. Wie genau funktioniert das? Das Nattwarmgewebe besteht aus einer Mischung natürlicher Funktionsfasern, die das ultimativ atmungsaktive und wärmende Schlafanzugerlebnis bieten. Eukalyptus für atmungsaktive Weichheit, luxuriöse Merinowolle für Komfort und Wärme. Dax Marjan verwendet die Nativa Merinowolle, die zu 100% rückverfolgbar und molesingfrei ist und von zertifizierten Farmen in Uruguay stammt. Möchtest du auch warm bleiben, ohne zu überhitzen, dann teste gern mal einen Schlafanzug aus Merinowolle. Die bieten die besten thermischen Eigenschaften. 50% leichter wärmend als andere Stoffe, 4-mal atmungsaktiver als Baumwolle und 2-mal weicher als Baumwolle. Die Merino-Pyjamas von Dax Marjan werden zu 100% in Europa nach höchsten Standards für das Wohl der Arbeitnehmer und den Umweltschutz hergestellt. Verwende du jetzt gerne unseren Promocode PLANZ20 bei der Bezahlung und erhalte 20% Rabatt auf deine Bestellung. Den Code findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes. Also schlaft gut, Werbung Ende.
Wie lange hat Pogacar unterschrieben bis 2030, oder?
Ich glaube schon. Krass, aber klar, einerseits sind es nur 5 Jahre. Und wenn man so denkt, ja, keine Ahnung, Covid ist 5 Jahre her, da merkt man erst wieder, wie schnell 5 Jahre halt auch wieder vergehen. Ja. Aber als Fahrer zu sagen, in einem Team kann sich ja viel ändern. Und ich finde ja auch, Ineos ist das beste Beispiel dafür, dass ich innerhalb von einem Team viel ändern kann. Und dann aber zu sagen, okay, ich bleib da, komme was wolle, ist schon auch ein Statement auf jeden Fall.
Witzigerweise lese ich gerade nebenbei, dass TJ van Garderen, mein ehemaliger Teamkollege bei BMC und der ist jetzt sportlicher Leiter bei Team Education First, Easy Post, van Garderen hält Großverdiener Pogacar für unterbezahlt. Was sagst denn du dazu? 8 Millionen pro Jahr kriegt Pogacar angeblich laut der Gazzetta dello Sport. Gazzetta dello Sport.
Ja, das ist ja jetzt wieder so ein Grundsatzthema, ne?
Also, er macht es abhängig, weil er die NBA-Gelder als Vergleich nimmt.
Ja, aber dann müssen wir ja auch damit anfangen. Gleichzeitig war immer Thema, dass Frauen nicht so viel verdienen sollen, weil wir ja auch keine Strahlkraft haben und weil wir ja auch nicht so viel Präsenz haben im Fernsehen. Und sich dann mit einer NBA oder mit Fußballern zu vergleichen, ist halt dann auch ein bisschen lachhaft.
Also ich glaube, das ist so eine ganz typische Novembermeldung im Radsport, wo nicht so viel los ist, wo man sich denkt, komm, lass uns mal eine News damit machen. Hast du das Interview von Kasia Njewadom mal gelesen zu dem...
Das Karma-Interview?
Das Karma-Interview fand ich ganz witzig.
Ja, ich weiß aber... Ja.
Willst du wiedergeben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was da vorgefallen ist, also die es vielleicht nicht gelesen haben?
Na, im Endeffekt bezieht sich es ein bisschen auf den Sturz von Demi Vollering jetzt bei der Tour de France 2024, wo ja von vielen Seiten kritisiert wurde, dass Canyon SRAM gefahren ist und sich damit das gelbe Trikot geholt hat und das dann eben auch bis zum Ende gesichert hat mit 4 Sekunden. Und ich glaube, Demi hat an dem Tag über 1 Minute verloren. Das heißt, wäre dieser Sturz nicht gewesen, sagen ja viele, hätte sie definitiv die Tour gewonnen. Und da finde ich jetzt aber halt immer schwierig, inwieweit das in der geschriebenen Form komischer rüberkommt als in der gesprochenen.
Ja. Ja, ist ja oft so, dass ich Betonungen richtig viel ausmacht, wie man etwas sagt und dass sich das als Schlagzeile immer anders nochmal liest, ne?
Ja, und vor allem ist ja, also Kasia ist das Gegenteil, also ich kenne kaum einen netteren Menschen als Kasia und sie ist das Gegenteil von irgendwie bösartig. Und deshalb, ich würde es jetzt als keine böse Aussage einstufen.
Ja, ey, und ich finde, sie hat ja auch nichts Schlimmes gesagt. Es ist ja auch völlig okay zu sagen, wenn du die Tour de France der Frauen gewinnst und du wirst irgendwie ignoriert dabei oder man merkt ganz klar, okay, es wird dir nicht gegönnt. Also das muss man ja schon sagen, also das traue ich mich schon auch zu sagen von außen. Demi Vollering hätte sicherlich, war die große Topfavoritin, ist knapp dran vorbeigeschlittert, ja, bitter, 4 Sekunden. Und wäre sie nicht gestürzt, dann hätte sie die Tour sehr wahrscheinlich mit 2 Minuten Vorsprung gewonnen. Okay, aber hätte, wenn und aber nützt ja nichts, so ist das Leben ja nicht. Und bei aller Verbitternis oder bei aller Bitternis oder Verbittertheit, nee, sagt man nicht, wenn man bei all der Verbitterung, die man so da in dem Moment hat, muss man, finde ich, trotzdem die Größe haben, einer netten Fahrerin, gerade wie Kasia sie ist, dann auch zu gratulieren und zu sagen, hey, bitter jetzt gerade für mich, aber bei dir ist wahrscheinlich der größte Lebenstraum in Erfüllung gegangen, irgendwo gönne ich dir das auch. Gerade, also sie weiß ja, was das für sie macht, diese Tour zu gewinnen. Sie hat es ja ein Jahr vorher gehabt. Und dann da wie so ein kleines, bockiges Kind zu stehen, also ich bin an sich Demi Vollering Fan. Ich finde cool, wie die fährt und die sieht top aus und sitzt top auf dem Rad, aber das fand ich halt nicht so cool und deswegen finde ich, sagt Kasia da gar nichts Schlimmes. Ist ja völlig okay, das zu sagen. Und so ein bisschen haben ja auch ehrlicherweise alle drauf gewartet, oder? Also sie sagt es ja auch mit einem halben Jahr Verspätung gefühlt.
Ja, vielleicht, ich weiß halt auch nicht, inwieweit dann sich natürlich Sachen aufbauen, wie es wird immer wieder gesagt, ja, eigentlich hätte sie ja und eigentlich wäre ja und wenn sie nicht gestürzt wäre, dann hätte. Und jeder weiß aber, dass es halt einfach Stürzen genauso ein Teil vom Radsport ist wie Positionieren und dass das halt auch dann zum perfekten Rennen dazugehört und vor allem dann halt beim größten Rennen des Jahres den Gesamtsieg zu holen. Und ich meine, das war trotzdem eine absolut krasse Performance, da am Ende diese 4 Sekunden zu sichern. Und ich glaube, also es hat sie ja auch gesagt, die war wirklich, das war so eine Out-of-Body-Experience, wie sie da Alpe d'Huez hochgefahren ist. Und ich kann ja auf jeden Fall, oder ich habe ja damals auch schon gesagt, dass es mich tatsächlich auch vom Sportlichkeitsaspekt irgendwie ein bisschen gestört hat, dass sobald Vollering eben nicht auf dem Top-Step steht, auf dem Podium, sie halt wirklich... Oder man das Gefühl bekommt von außen, dass sie es niemandem gönnt. Und ich finde, das gehört halt auch dazu, ein guter und angenehmer Sportler zu sein oder ein ganz großer Sportler zu sein, dass man natürlich immer gewinnen will, aber dass man eben auch eingestehen kann, wenn jemand anderes besser war. Und ich glaube halt, ihr Take war eben, dass sie nicht besser war, weil sie nur verloren hätte wegen dem Sturz. Aber es ist halt Teil einer Gesamtperformance.
So sieht's aus.
So kann man es halt auch sehen.
Tour de France ist eine Rundfahrt. Also, ey, im Endeffekt gibt es ja nichts zu argumentieren. Du fährst durchs Ziel und dann ist eine Gesamtwertung und ein Ergebnis da. Da ist sie halt 4 Sekunden langsamer gewesen in 8 Tagen. Wie das Ergebnis zustande kommt, ist natürlich emotional wichtig, aber rational gesehen ist ein Ergebnis, also fertig, gibt es nicht zu diskutieren. Ist zwar sehr einfach gedacht, aber ist ja so. Also, wie du sagst, es gehört halt nun mal dazu. Was hast du mir eigentlich gestern für ein Reel geschickt, Tanja? Ein Triathlon-Reel?
Ja, dieses Wochenende war ja.
Willst du es wiedergeben?
Ja, ich möchte es wiedergeben. Dieses Wochenende war ja das Finale vom T100. Und da gibt es ja diese ganze T100-Series im Triathlon und da wurde sozusagen der Weltmeister und die Weltmeisterin gekoren, beziehungsweise es wurde entschieden, wer es für sich entscheidet im letzten Rennen. Und die Top-Favoriten eben, um den Gesamtsieg zu holen, waren Ashley Gentle und Taylor Knipp. Und Taylor Knipp in altbekannter Dominanz hat das Rennen für sich entschieden und da gab es eben diesen Moment, wo sie beim Laufen zum Kameramann sagt und diesen kurzen Clip habe ich dir dann zugeschickt, wo sie sagt, I just shit myself, can you do me a favor and not film me from the back?
Aber es ist schon, also der Fakt, dass es passiert ist, eine Sache, aber so selbstbewusst damit umzugehen, ist auch krass, ey.
Ja, aber es ist halt wirklich auch so ein bisschen, glaube ich, so jedes Klischee, das es über Triathlon gibt, in a nutshell, würde ich sagen.
Aber das muss man mir nochmal erklären. Also wie? Hä? Also die hat sich beim Laufen eingekackt.
Ja.
Aber wie passiert das?
Also du wirst, ich sag mal so, im Marathon ist es, glaube ich, ein sehr normales Ding. So,
wirklich?
Vor allem bei, ja. Also da gibt's auf jeden Fall zahlreiche Zieleinlaufbilder von Leuten, denen da dunklere Flüssigkeit zwischen den Beinen runterläuft.
Also Durchfall. Die haben einfach Durchfall beim Laufen.
Ja, genau.
Aber weil die, also du, ich meine, du bist ja im Trainer, ich bin gerade komplett überfordert.
Ja, also ich glaube, das ist so eine Zusammenschau aus körperlicher Belastung, aus einer immensen Zufuhr an Kohlenhydraten, dann Umgebungsfaktoren. Also da jetzt das letzte Rennen war ja in Dubai, da war es halt ultra heiß, also schon das Schwimmen, irgendwie die Wassertemperatur waren irgendwie knapp 30 Grad. Also es gab beim Schwimmausstieg, also es gibt ja Rennen, wo man einfach nur schwimmt. Und dann am Ende des Schwimmens aussteigt und in die Wechselzone läuft. Oder es gibt halt Schwimmstrecken mit Landgang. Und da war es ein Landgang. Und da konnte man sich beim Landgang Eis holen, um sich runterzukühlen. Weil bei 30 Grad Schwimmen ist halt, das ist grausam. Da hat man wirklich halt das Gefühl, einem platzt der Kopf.
Ja, aber die hatte ja nicht Landgang, die hatte Stuhlgang.
Ich hoffe, jetzt sind die Leute, die uns beim Rollefahren hören, jetzt schon wieder von der Rolle gefallen. Ja, genau. Ich meinte nur, dass es auch eben Umgebungsfaktoren sind. Und Bewegung fördert natürlich die Verdauung. Und Bewegung fördert natürlich auch manchmal den Drang, die Verdauung zum letzten Ziel zu bringen. Und manchmal ist es dann nicht mehr willentlich beeinflussbar.
Aber sie hat dann gewonnen am Ende.
Sie hat dann gewonnen am Ende.
Also, und gibt es Bilder davon von hinten oder gab es wirklich keine?
Danach habe ich jetzt nicht explizit gesucht. Das war mir jetzt dann nicht so wichtig. Ich schätze, du kannst es noch tun, wenn du möchtest.
Krass, ey. Also ich meine, das ist ja nochmal ein ganz anderer Siegerspirit, der da hervorgeht.
Werbung. Vielleicht seid ihr genauso überrascht wie Rick von Stories wie die von Taylor Knipp rund um T100 und die Verdauung im Rahmen von hoher sportlicher Belastung und eben auch einer hohen Menge an Kohlenhydraten. Vielleicht kennt ihr das aber auch aus eigener Erfahrung oder habt es zumindest mal von einem Freund gehört. Und da habe ich vielleicht mit unserem heutigen Werbepartner Ministry eine gute Lösung für euch, denn Ministry zeichnet sich vor allem über eine Sache aus und das ist die Magen-Darm-Verträglichkeit. Denn Ministry hat mit veganen Produkten 100% natürliche Inhaltsstoffe bewusst versucht, künstliche Aromen, Süßstoffe und weitere Allergene eben aus der Rechnung auszuschließen. Genauso wie Laktose, Gluten oder Soja sind in den Produkten nicht vorhanden. Und damit versucht die Marke eben, eine maximale Verträglichkeit für jeden zu gewährleisten. Das spielt natürlich vor allem dann eine Rolle, wenn man in einer hohen Belastung versucht, eine maximale Menge an Kohlenhydraten zuzuführen und damit eben auch viel Produkt. Und damit ihr gegen Ende keine Rücksprache mit dem Kameramann führen müsst oder auch keine Zeit auf der Toilette verbringen müsst, testet doch gerne mal die Produkte von Ministry. Wir haben euch in der Folgenbeschreibung den Link und nochmal den Code PLAN50, mit dem ihr 50% auf die Probierbox bekommt. Denn was mich an Ministry vor allem überzeugt, ich habe jahrelang sehr süße Produkte zuführen müssen, die manchmal allein oder unabhängig von der Magenverträglichkeit für mich limitiert haben, wie viel ich zuführen konnte, weil ich gerade bei heißen Temperaturen dieses Gefühl hatte, dass mein Mund verklebt war, dass ich nichts mehr runterkriege. Und bei Ministry habt ihr mit Aromen wie Ananas, Kokosnusswasser, Cherry, Matcha, Mango wirklich sehr angenehme und milde Geschmacksrichtungen, die eben nicht durch diese krasse Süße überzeugen, sondern durch die natürlichen Inhaltsstoffe wirklich sehr mild im Geschmack sind. Und deshalb fällt es mir auch viel, viel leichter, jetzt hohe Mengen an Kohlenhydrat zuzuführen, ohne dieses Gefühl zu haben, keine Luft mehr zu bekommen, weil mein Mund so verklebt. Deshalb, wenn ihr diese Probleme kennt und schon immer eine Lösung sucht dafür, dann holt euch gerne die Probierbox und probiert euch durch die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und schaut, wie euer Magen-Darm-Trakt darauf reagiert. Aber ich bin mir sicher, sehr gut. Werbung Ende.
Also ich muss ja sagen, ich hatte zweimal auf dem Rad, einmal bei Milan Sanremo und einmal auch bei Tirreno, irgendwie immer italienische Rennen, auch Magenprobleme, aber also da habe ich lieber angehalten und bin dann hinterher gefahren, anstatt laufen zu lassen. Das habe ich nicht gekonnt.
Ja, manchmal, manchmal wird dir ja auch die Entscheidung genommen, gegebenenfalls.
Also ich kann mich aber daran erinnern, dass ich mal in Mailand Sanremo gefahren bin und wir sind auf die Cipressa zugefahren und mein ehemaliger Teamkollege Martin Tüssfeld beim Rabobank Continental Team war dann mein Teamkollege und der ist damals beim DSM Firmenich Team gefahren. Und ich sag mal, Cipressa ist somit der entscheidende Rennmoment. Da war richtig Positionskampf, aber es gab eine 2x2 Meter Lücke im Feld. Da war kein Positionskampf und das war hinter Martin Tüssfeld, weil der hatte auch einfach den ganzen, also bis zum Rücken hoch war einfach braun und es hat auch dementsprechend gestunken, wo ich mir irgendwo gedacht habe, also ich bin dann so hin und her gerissen zwischen Digga, ist das eklig und Junge, der Mann will's. Respekt, Digga. Also, so, ich bin wirklich dann hin und her gerissen. Also, habe ich jetzt Respekt davor oder ekle ich mich davor? Ich bin mir nicht ganz sicher, ey.
Ja, ich meine, die Story hattest du auch erzählt beim Netflix, beim Mount Netflix, oder?
Habe ich das erzählt, ja?
Ja, ich meine, er war da und dann hattest du mir die Story erzählt.
Ah, nee, das war Jan Backeland.
Das war Jan Backeland.
Oder Kackeland, wie man ihn auch nennt.
Okay, also es kommt anscheinend doch häufiger vor, als man denkt, okay. Ne?
Ich wollte gerade sagen, aber irgendwie, nee, Quatsch, der eine ist ein Holländer, der andere ist ein Belgier, also bin ich da doch nichts auf der Spur.
Ja, und man muss ja auch sagen, im Radsport ist es ja dann auch einfacher, mal kurz zu sagen, ich halte an und ich fahre im Feld wieder dran. Aber im Triathlon, wenn es dann halt wirklich beim Laufen drum geht, entweder gewinne ich das Rennen oder ich gewinne es nicht. Ja.
Also wir müssen ganz, ganz schnell das Thema wechseln. Wir müssen irgendwie aus dieser braunen
Ecke. Aus der Scheißnummer rauskommen.
Wir müssen aus der Scheißnummer wegkommen. Aber ich will ja nächstes Jahr sowohl einen Triathlon als einen Marathon machen. Also ich kriege jetzt auf einmal mir wird ganz unwohl auf einmal.
Es gibt da auch medizinische Lösungen. Ich kann dir ein Darmrohr mitbringen, sowas haben wir auf Intensivstation.
Mein Teamkollege Giacomo Nizzolo ist immer mit einer Imodium in einer Trikottasche gefahren. Immer. Also der hatte auch.
Ja, dann hatte der aber auch definitiv ein traumatisches Erlebnis gehabt, würde ich sagen.
Ja. Aber erklär mir noch einmal, ich weiß, du hast es mir schon zweimal erklärt, aber erklär mir bitte ein drittes Mal, damit ich nächstes Jahr, wenn die Saison losgeht, was ist jetzt wiederum die T100? Also ich sehe das zwar auch immer, aber wo ist da wiederum der Unterschied zwischen einem Ironman?
Ja, da haben wir doch schon mal drüber geredet, das habe ich dir auch schon mal erklärt.
Ja, aber ich habe es schon wieder vergessen leider. Also erklär es mir bitte noch einmal.
Die T100 Series ist ins Leben gerufen von der PTO, was eigentlich sozusagen die Gewerkschaft der Athleten ist und die ganz viel für die Athleten gemacht hat, auch was Mutterschutz etc. pp. Angeht und eben auch ein festes Gehalt für einen Platz im internationalen Ranking, also in diesem PTO-Ranking. Mhm. Und dann hat die PTO eben auch angefangen, ein eigenes Rennen auszurichten, wo es eben 20 oder wo es mehrere feste Teilnehmer gibt, die auch Verträge dann haben mit der PTO und einfach bezahlt werden, um in diesem Jahr an den Rennen teilzunehmen. Und normalerweise sind es immer 20 Starter und wenn eben nicht jeder kann von den Leuten, die einen festen Vertrag haben, werden auch noch Wildcard-Teilnehmer eingeladen, die dann das Feld füllen. Und dann gibt es halt jedes T100-Rennen, besteht aus 2 Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 18 Kilometer Laufen. Also so, dass man eben auf 100 Kilometer im Gesamten kommt, deshalb T100. Und damit ist es halt so ein Zwischending. Es ist keine olympische Distanz, natürlich auch keine Windschattenfreigaben, aber es ist eben auch nicht so lang wie eine Mitteldistanz oder eben eine Langdistanz, sondern es ist sozusagen eine sehr schnelle Mitteldistanz mit einem sehr ausgesuchten Starterfeld und die Elite sozusagen, der Elite startet dann eben beim T100.
Okay. Ja, also guck mal, das ist so kompliziert, das habe ich in 2 Wochen leider schon wieder vergessen, dann frage ich dich das nochmal. Ich habe auch in der Zwischenzeit die ganze Zeit überlegt, was PTO, was man da jetzt zu diesem Callback, zu dem Stuhlgangunfall, ob man da sich einen witzigen Namen, aber ich komme auf nichts Witziges mit PTO, was irgendwie in diesem Zusammenhang steht. Also, falls ihr mir da helfen könnt, gerne mal Feedback geben, gerne mal in die DMs sliden. PTO, ich war irgendwas mit Po-Organisation, aber ich kann nichts mit T, da komme ich nicht drauf. Naja, egal.
Vielleicht Pooping Toilet Optional.
Guck mal, du bist deutlich kreativer als ich, was das angeht. Nicht schlecht. Ansonsten, ich würde einmal gerne diese Gravel Series mit dir durchgehen und dich mal fragen, wo würdest du da, also die für nächstes Jahr, wo würdest du da fahren wollen? Wollen wir das machen?
Ja, wollen wir machen. Aber dann muss ich mir erst die Liste
kannst du auch vorlesen einfach.
Ja, dann hau raus.
Das muss ich einmal ganz kurz.
Kommt jetzt drauf an, wie lang diese Liste ist. Es kann auch so richtig, als wenn da jemand ein Menü im Restaurant vorliest, unangenehm lang werden.
Nee, die Überschrift ist ja extra, dass die UCI erkannt hat, dass Gravel boomt und deswegen haben sie die erweitert.
Nein!
Doch. Doch, Gravel boomt, das hat auch der Radsport-Weltverband UCI längst erkannt. Deswegen haben sie jetzt die UCI World Gravel Series für 2025 auf 33 Qualifikationsrennen erweitert.
Und du willst mir jetzt 33 Orte vorlesen?
Ja, ich gehe nicht ins Detail, ich überfliege mal. Also es geht auf jeden Fall am 15. Februar in Spanien los. Es geht dann weiter in Brasilien, Belgien, Portugal, Wörthersee Gravel, Monaco Gravel. Dann einmal in Italien geht es weiter, in Spanien, USA, Kanada, Südafrika, Holland, also in Limburg, in Falkenburg, in Australien, in Nanup, in Schottland, The Gwelloch, dann Three Whites Aachen in Deutschland, dann in Polen, in Dänemark, Kenia, Frankreich, Luxemburg, Schweiz, zweites Gravel-Rennen in Deutschland, in Hegau Gravel in Singen, in Niederlande wieder, Halmstad Gravel in Schweden, Italien, Namibia, Wales, USA, Frankreich, Spanien, Belgien. Und dann ist die Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Nizza. Da habe ich schon gehört, dass die sehr, sehr schwer sein soll. Und die Gravel-WM 2026, die könnte was für mich sein. Die ist nämlich in Nanup in Australien. Und das ist so teuer, dass sich da wahrscheinlich die wenigsten Leute leisten können, dahin zu fliegen. Vielleicht kann ich dann Age-Group-Weltmeister werden.
Ich glaube, da unterschätzt du die Gravel-Szene. Also, ich glaube, in der Amateur-Gravel-Szene, genauso wie im Triathlon, ist richtig viel Geld unterwegs. Also ich habe noch nie gehört, dass im Triathlon einer sagt, boah, ich glaube Hawaii, da kann ich mich leicht qualifizieren, weil es richtig teuer da.
Ja, guck mal, ey, da habe ich wieder komplett auf falsche Taktik gewählt.
Ja, würde ich schon sagen.
Naja, ich habe jetzt mal alle so vorgelesen. Welches ist denn bei dir hängen geblieben, wo du sagen würdest, ah, da würde ich vielleicht mitfahren?
Also tatsächlich war Gravel 150 ja mein allererstes Gravel-Rennen, das ich gefahren bin. Leider mit irgendwie Platten bei 25 Kilometern, weshalb ich dann auf der Felge nach Hause gefahren bin. Toller Tag. Aber grundsätzlich war das irgendwie ein ziemlich cooles Rennen und flach und halt nicht ganz so weit weg. Deshalb finde ich, klingt das ganz nett. Dann das Rennen in Singen ist ja nicht richtig Heimat, aber es geht in die Richtung. Klingt auch nicht schlecht. Und ansonsten,
ja, aber du sollst ja da fahren.
Wie, ich soll da fahren?
Ja, du hast ja Singen gesagt. Du sollst ja Gravel-Rennen fahren.
Und ansonsten finde ich auch, dass Wörthersee Gravel auch nicht schlecht klingt.
Mhm.
Also ich bin ja grundsätzlich eher so der Typ.
Ein Freund von Sätzen.
Keine weiten Reisen zum Rennen fahren.
Tut mir leid, ich weiß nicht, was halt mit mir los ist. Also Italien, Spanien, Frankreich reizt mich nicht so, aber Holland finde ich cool, Deutschland sowieso. Also wenn dann
sag ich ja, keine weiten Reisen.
Wenn dann aber Singen, ja, tatsächlich. Oder Limburg. Und mich reizt auch alles, was so komplett weit weg ist, was ein Abenteuer ist. Aber da muss man wieder immer Zeit mitbringen.
Ja, Zeit und Geld.
Ja, gut, das habe ich ja beides. Aber er hat gerade Trikots verkauft am Stück.
Stimmt. 90% des Erlöses geht an Rick Zabel.
Ja, leider nicht. Aber
dann ist doch eigentlich Monaco Gravel genau das Richtige für
dann
dich.
Dann muss ich auf jeden Fall Monaco muss ich dann fahren. Das stimmt. Aber dann haben wir das geklärt. Auf jeden Fall, die News ist ja auch einfach, dass es jetzt 33 UCI-Qualifier gibt. Das heißt, es wird halt noch mehr Starter bei der Gravel-WM nächstes Jahr geben. Das heißt, wenn ihr die Gravel-WM in Nizza fahrt, stellt euch auf jeden Fall schon mal so 8 Stunden vorher auf, wenn ihr vorne starten wollt. Ansonsten habe ich auch noch gelesen, ich bin sehr, sehr gespannt, ob das Team Red Bull Borans Grohe Roglic nächstes Jahr zum Giro schicken wird und nicht zur Tour vielleicht. Ich habe nämlich gelesen, Felipe Martinez will den Giro und die Tour fahren, auf gar keinen Fall die Vuelta. Und also Roglic, ich meine, das finde ich...
Völlig verständlich.
Das ist wirklich völlig verständlich, aber Roglic hat ja dieses Interview gegeben, wo er gesagt hat, in der aktuellen Form ist Pogacar unschlagbar. Was ich krass finde, wenn du eigentlich selber Kapitän bist von einem Team, was mit dir die Tour gewinnen will. Von daher, ich bin einfach gespannt, versuchen sie es wieder mit ihm und gegen die antreten zu lassen oder sagen sie einfach von vornherein, komm, wir gehen den Weg des leichtesten Widerstandes, wir schicken den zum Giro, vielleicht kann er da gewinnen. Was denkst du?
Vielleicht ist auch so umgekehrte Psychologie. So wir, ja,
weil,
wir wollen,
weil Pogacar und Vingegaard so Angst vor Roglic haben. Die sich, ja. Weil die dann, oh nein, Roglic kommt zur Tour, dann fahre ich ein Giro.
Nee, aber so, ja, sind unschlagbar oder ist unschlagbar und dann so, auf einmal, okay. Boom. Aber weiß ja, ich jetzt ey, auch
lass
nicht,
mich
ob
gerne
das
überraschen.
So.
Lass mich gerne überraschen.
Naja, es könnte das Ganze ja interessant gestalten.
Na, es ist ja eine
obwohl ich jetzt sagen muss,
es ist ja eine berechtigte Überlegung zu sagen, warte mal, wir werden in der Tour realistisch, klar, es kann immer was passieren, Krankheit, Sturz, auch bei den beiden Top-Favoriten, aber wir werden realistisch bei der Tour mit Evenepoel um Platz 3 kämpfen, wenn es gut läuft, wenn er nicht stürzt. Aber den Giro könnten wir vielleicht gewinnen. Obwohl Vingegaard auch angekündigt hat, den Giro fahren zu wollen nächstes Jahr.
Ja, und vor allem
also
muss man
wenn
das sagen.
Wenn ich Teammanager wäre, würde ich sagen, dann würde ich glaube, ich würde eher versuchen, den Giro zu gewinnen, als Vierter in der Tour zu werden.
Ja, aber ich glaube auch nicht, dass Red Bull sagt, Giro als das zweitgrößte Rennen ist unser Ziel, sondern die wollen ja schon auch die Tour.
Ja, da hast du vollkommen recht. Das spricht komplett gegen meine Logik.
Ja, aber ich finde jetzt nicht, dass Red Bull so ein Sponsor ist, der so.
Nee, du hast,
mit
damit
dem
hast du vollkommen recht. Also, wenn Ralf denkt, dass Red Bull vorschlägt, wird es wahrscheinlich schwierig, damit durchzukommen.
Ja, das würde ich auch.
Wir
behaupten.
Haben uns überlegt, wir schicken ein B-Team zur Tour. Wir haben hier keine Chance. Was haltet ihr davon? Ach ja.
Und dann sagt Pogacar halt, ich fahr doch wieder alle drei.
Ja, dann hast du einen richtigen Zonk, ey. Ach ja. Tanja,
ja, schwierig.
Sehr schwierig.
Schwierig, aber hält das nächste Jahr ein bisschen spannend. Zumindest, wenn schon nicht die Frage ist, wer gewinnt, dann zumindest wer steht am Start.
Ja, wer steht am Start? Und wer wird Dritter?
Aber
ich habe noch zwei normale Themen mitgebracht. Die haben nichts mit Radsport zu tun, die ich gerne mit dir noch besprechen wollen würde.
Willst du halt mal wieder über Formel 1 reden?
Und nee, das nicht. Aber ich wollte erst fragen, ob du noch Themen hast aus dem Radsport, die du vielleicht besprechen willst, oder ob wir schon zu den letzten zwei normalen Themen rüber switchen.
Ich hatte vor allem ein Thema, also eigentlich ein Thema, das mir von einer, jetzt muss ich überlegen, Hörerin, ich meine von einer Hörerin, eine Frage von einer Hörerin, nämlich bezüglich Gehälter im Frauenradsport, dass es ja sehr zu begrüßen ist, aber ob es eben auch kritische Stimmen gibt innerhalb des Sports, was das Wachstum angeht und die Kommerzialisierung des Ganzen. Da würde ich erstmal dich, soll ich erstmal was dazu sagen oder willst du erst was dazu sagen?
Nee, sag du gerne. Du bist die Expertin im Frauenradsport.
Also ich würde sagen, aktuell gibt es insofern wenig Kritik innerhalb des Fahrerfeldes oder des Fahrerinnenfeldes in dem speziellen Fall vor allem, weil jeder erstmal froh ist, dass er über die Runden kommt. Also es war ja tatsächlich so, auch als ich in den Radsport gekommen bin, dass es für ganz viele von den Frauen und Mädchen nur möglich war, den Sport zu machen, wenn einen die Eltern unterstützt haben, der Partner unterstützt hat, weil man einfach entweder nichts verdient hat oder halt, sag ich mal, 400 Euro im Monat, aber trotzdem Vollzeitsportlerin war. Und deshalb würde ich sagen, innerhalb des Fahrerinnenfelds ist erstmal eine sehr große Erleichterung, dass man von seinem Sport leben kann, dass man auch was für die, also es, unabhängig davon, was man verdient, gibt es jetzt auch Regelungen, was die Rente angeht, was Mutterschutz angeht, was einfach viel mehr Sicherheit gebracht hat für die Fahrerinnen. Und deshalb würde ich sagen, dass die Fahrerinnen wenig das Problem haben, dass man den Sport kommerzialisiert, weil ich mal behaupten möchte, was man ja auch oft beim Giro sieht mit den kleineren italienischen Teams, dass weniger Geld im Team nicht weniger Sponsoren auf dem Trikot bedeutet unbedingt. Also ich würde mal sagen, dass es manchmal einfacher ist, 2, 3 große Sponsoren an Bord zu haben, die Sicherheit bringen dem Team finanzielle, auch über mehrere Jahre, und damit eben so viel Sicherheit finanziell bringen, dass man Fahrerinnen gut bezahlen kann, als eben sehr viele unterschiedliche Sponsoren, kurze Vertragsdauer, viele Wechsel, deshalb viel Unsicherheiten, Einjahresverträge. Deshalb glaube ich, dass es grundsätzlich sehr positiv trotzdem gesehen wird. Natürlich gibt es auch eine Downside, oder wahrscheinlich gibt es mehr Downsides, aber es gibt auch eine große Downside, nämlich, dass es hohe Ansprüche an die Teams gibt, bezüglich Mindestgehälter, was muss für Fahrerinnen gemacht werden, um einen gewissen Status innerhalb der Ränge zu haben. Aber dass es eben für viele Teams schwierig ist, die Sponsoren an Bord zu ziehen, die ihnen überhaupt ermöglichen, die Vorgaben der UCI zu erfüllen. Und dass das zu einem Wegfall von Teams führen kann und damit natürlich auch weniger Fahrerinnen am Ende die Chance gibt, im Profisport Fuß zu fassen. Und man sieht ja trotzdem, dass viele aktuelle Top-Fahrerinnen wie eine Demi Vollering, wie eine Lorena Wiebes, wie total viele, also ich habe jetzt mal die zwei ganz, ganz Großen gesagt, die aber einfach aus Misha Bredewood, die einfach aus kleinen Teams kommen und dann eben sich bewiesen haben und dann den Schritt in die ganz großen Teams geschafft haben. Deshalb, man braucht eigentlich die kleinen Teams, weil man nicht so wirklich die Devo-Teams hat wie bei den Männern, also noch nicht. Das ist ja auch sowas, was sich jetzt gerade entwickelt oder mehrere Teams haben. Aber natürlich geht es für manche Teams geht es zu schnell und sorgt deshalb dafür, dass Teams unter Umständen eben wegfallen. Genau, ich glaube, das fasst zumindest meinen Eindruck oder meine Meinung oder beides so ein bisschen zusammen.
Ja, also da muss ich auch einfach komplett transparent und offen sagen, dass ich da nichts irgendwie zufügen könnte, was da noch jetzt schlauer oder besser wäre. Das hast du top zusammengefasst und entspricht auch meiner Meinung, dass erstmal für die Fahrerinnen, die jetzt gerade Profis sind, ist es schön, dass sie endlich damit Geld verdienen können, richtig, und auch die Starfahrerinnen richtig viel Geld verdienen können. Gleichzeitig ist natürlich jeder Wechsel, jeder Fortschritt hat Gewinner und Verlierer, also Leute, die natürlich dann dadurch irgendwie, wenn das Team, also Teammanager haben es dadurch natürlich erstmal schwerer, diese Budgets zusammenzubekommen, ne? Wenn man das einmal hinbekommt, ist es top, weil für alle ist es eine professionellere Struktur, aber ja, die Teams oder die Fahrerinnen, die auf dem Weg dahin flöten gehen, für die ist es natürlich persönlich bitter. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber trotzdem gutes und wichtiges Thema, auch wieder mal drüber geredet zu haben. Ich habe, wie gesagt, 2 normale Themen mitgebracht und eines ist an dich ganz persönlich gerichtet. Das ist, du bist ja Anästhesistin und mir wurden in letzter Zeit das ein oder andere Mal in meine Timeline wurden mir Videos gespült, wo Leute kurz bevor, also da frage ich mich erstmal, sind die gefaked oder sind die echt? Also in Amerika könnte ich mir ja sogar vorstellen, dass sie so echt aufgenommen werden. Und auf jeden Fall ist es so, dass der, oder in deinem Fall, du als Anästhesistin, du würdest deinem Patienten oder der Patientin die Narkose spritzen. Dann dauert es ja noch so ein paar Sekunden, bis er wegnickt. Und das Letzte, was du zu ihm sagst, ist, alles klar, viel Erfolg bei der Geschlechtsumwandlung oder so. Und das ist einfach herrlich mit anzusehen in diesen Videos, wie der Patient, sag ich mal, während er in Narkose versetzt wird, dem Anästhesisten aber noch erklären will, dass das natürlich jetzt gerade nicht die OP ist, die bei ihm ansteht. Und ich muss immer sehr herzlich lachen. Jetzt Frage an dich, bin ich dann im Internet wieder mal auf den Leim gegangen oder musstest du darüber auch drüber lachen? Und kennst du die Videos überhaupt?
Ja, ich kenne auch dieses spezielle Video, das du meinst. Und natürlich habe ich auch solche Videos in meiner Timeline. Oft ist es so ein bisschen, also mit der Anästhesie ist es ja so ein bisschen so, dass die meisten Leute gar nicht wissen, was man in der Anästhesie macht. Ich merke das immer wieder beim Aufklärungsgespräch, dass die Patienten denken, ich leite die Narkose ein und dann gehe ich. Und dann leite ich die nächste Narkose ein und dann gehe ich wieder. Aber Narkose bedeutet auch Narkoseführung. Das heißt, mein Oberarzt sagt das eigentlich immer ganz gut, man nimmt mit der Anästhesie dem Patienten die Fähigkeit, selbstständig zu überleben. Und dann muss man dafür sorgen, dass er es trotzdem tut. Und deshalb habe ich ja durchgehend die Monitorüberwachung und eine richtige Vollnarkose bedeutet eben auch, dass der Patient nicht für die ganze Zeit, also manche OPs fordern natürlich, dass man es auch für die ganze Zeit nicht selbstständig atmet, aber auf jeden Fall für einen gewissen Zeitraum kann der Patient beziehungsweise möchte er aufgrund von einer Überdosis eigentlich, möchte er auch nicht selbstständig atmen. Und deshalb ist es meine Aufgabe dann als Anästhesistin in dem Fall eben sicherzustellen, dass der Patient keinen Hirnschaden entwickelt oder nicht verstirbt, weil er eben keinen Sauerstoff mehr im Blut hat. Deshalb finde ich diese Videos oft unrealistisch, weil meistens sind es keine wirklichen Vollnarkosen, sondern so Analgosedierungen, also wo man halt wirklich dem, oder eigentlich nur Sedierungen, wo man dem Patienten eine gewisse Menge an Medikament spritzt, um ihn eben schlafen zu lassen, aber weiterhin spontan atmend zu haben. Und deshalb haben die Patienten, also wenn ich eine Vollnarkose einleite, dann stehe ich ja als Anästhesistin am Kopf und habe eine Sauerstoffmaske auf der Nase des Patienten. Das nennt sich dann Präoxygenieren, weil ich eben mit Sauerstoff im Blut und in der Lunge dafür sorgen will, dass wenn es ein Problem gibt, was ja immer passieren kann bei der Narkoseeinleitung, dass ich so viel Zeit wie möglich habe, bevor der Patient eben einen potenziellen Schaden nimmt. Und deshalb finde ich diese Videos manchmal so ein bisschen komisch, weil man würde eben nie bei einer großen OP eine Narkose einleiten, wo dann kein Anästhesist am Kopf oder keine Anästhesistin am Kopf steht und der Patient also keine Sauerstoffmaske gefaked auf der Nase hat. Ich glaube, also was halt ja schon eine Möglichkeit ist, eben bei diesen normalen Sedierungen, aber dann würde der Patient eben auch nicht davon ausgehen, dass er eine große OP hat, sondern der Patient würde dann davon ausgehen, dass, keine Ahnung, eben die Weisheitszähne entfernt werden oder er eine Magenspiegelung hat.
Ah, oh, schade, es war irgendwie war das ein witziger Gedanke, wenn sich jemand diesen Spaß erlauben würde.
Ich finde, er hatte nur diesen Eindruck, dass eine Vollnarkose so kein Ding ist und natürlich sind Vollnarkosen mittlerweile super sicher.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Das, ja.
Auf jeden Fall, aber es ist ja schon gerade die Einleitung und die Ausleitungsphase kann man so am ehesten vergleichen mit Start und Landung beim Fliegen. Also da kann ungefähr alles passieren und wenn man dann erstmal in der Narkose selbst ist, also auch während der OP, dann ist hauptsächlich Autopilot, außer es gibt Turbulenzen. Und dann je nach OP und OP-Klasse auch, also wie groß die OPs sind, gerade wir machen ja eine Thoraxchirurgie, da heißt es nur, dass die Patienten eben nur über eine Lunge beatmet werden, dass es natürlich auch ein riesiger Eingriff ist in der Nähe vom Herzen und großen Gefäßen. Das heißt, da ist natürlich die Chance für Turbulenzen auch viel höher. Und damit ist mein Job natürlich auch deutlich anspruchsvoller und unangenehmer dann in dem Moment. Und dann gibt es natürlich auch Narkosen bei kleinen OPs am Fuß, wo der Patient eben in Narkose ist und da passiert nicht viel, wo es dann auch entspannter zugeht.
Kennst du dieses eine Video, wo ich stelle so richtige Kinderfragen und du erklärst sie so richtig explizit, aber kennst du dieses eine Video, wo also da ist der Patient wach, aber halt auch irgendwie nicht ganz da und der Arzt hält so seine Hand hin und will halt wartet, dass das Skalpell oder was auch immer kommt, aber in so einem Halbkreis.
Macht dieses Herz.
Und dann macht er immer das Herz. Das finde ich auch witzig.
Ja, aber auch das halte ich für gefaked, weil ihm, also
oh Mann, alles gefaked, ey. Alles im Internet ist gefaked. Aber
ja, weil der haut ihm ja dann auf die Finger. Und damit wäre er ja unsteril und könnte dann nicht weiter operieren.
Ah, okay. Ja, okay. Guter Punkt.
Ja, aber trotzdem sind die süß, die Videos.
Ja, einen letzten Gedanken habe ich noch, der kam mir gerade, fand ich auch sehr, sehr witzig, als du gesagt hast, du machst ja mit den Patienten das Aufklärungsgespräch. Und das wäre übertrieben witzig, wenn du so zu einem erwachsenen Mann oder erwachsenen Frau erklären würdest. Also, es gibt ja einen Mann und es gibt ja eine Frau. Und jeder von euch, weißt du, so wie als Jugendlicher, wenn deine Eltern nicht aufklären, Alter. Witze sind meistens nicht so gut, wenn man die erklärt, aber in meinem Kopf war das ein sehr witziger Gedanke, dass du irgendeinen Patienten aufklärst, was gar nichts mit der OP zu tun hat. Naja.
Als Sketch funktioniert das bestimmt gut.
Naja.
Aber ich tatsächlich, was ich sagen kann, trotzdem kann es sehr gut sein, natürlich auch wenn ich am Kopf stehe dann und der Patient eben preoxygeniert wird, dass Patienten noch Quatsch erzählen, kurz bevor sie einschlafen. Oder
boah, ich würde wirklich gerne mal, wir haben ja schon drüber geredet, also ich finde ja OPs grundsätzlich ganz gut. Ich mag OPs und ich würde gerne mal, dass du mich in Narkose setzt.
Wenn du noch irgendeine Metallentfernung brauchst, dann können wir das auf jeden Fall, wenn noch irgendwo Metall aus deinem Körper raus muss, dann können wir das bestimmt machen.
Ich glaube leider nicht.
Eigentlich noch Metall aus meinem Körper holen. Und da überlege ich auch, ob ich mir dann lieber einen Kollegen mitnehme, der meine Narkose macht oder eine Kollegin.
Ja, ich kann das machen, wenn du willst. Sagst du mir, wie das aber geht, schreibst du mir vorher auf und dann mache ich das.
Ich habe aber eine witzige Story zu einem Patienten, bei dem habe ich tatsächlich dann zweimal Narkose gemacht und beim zweiten Mal war ich mir nicht so sicher, ob das der Patient ist und beim Einschlafen wusste ich es dann wieder, weil wir spritzen normalerweise erst dieses starke Schmerzmittel, je nach OP ist es dann Sufentanyl oder Fentanyl, kennt man ja manchmal aus irgendwelchen Dokus über das Bahnhofsviertel in Frankfurt und dann warten wir, dass die Wirkung ankommt. Weil man sich dann ein bisschen was an Medikament spart, wo man den Patienten dann auch wirklich schlafen lassen möchte, was in den meisten Fällen Propofol ist, was man auch kennt, so ein bisschen von Michael Jackson kennen es die meisten tatsächlich. Und wenn der Patient dann eben spürt, dass dieses Fentanyl oder Sufentanyl im Kopf ankommt, dann bei manchen merken dann, dass es sich dreht. Und dann hat der Patient halt bei beiden Malen, wo ich ihn schlafen gelegt habe, hat gesagt, es dreht sich und hat dann angefangen zu singen, you spin my head round, round, round. Und genau so ist er dann eingeschlafen, beide Male. Und
das fand ich
richtig, richtig you putzig. Spin.
Oh, das ist geil, ey. Das ist cool.
Ja.
Oh, das ist wirklich eine witzige
Also so
Geschichte.
Hat man schon dann auch immer irgendwie lustige Momente teilweise. Oder manche Leute werden dann flirty oder manche Leute
wirklich?
Bedanken sich auch einfach. Manche Leute fangen an zu weinen. Also es
Tanja, was
genau,
ich schon mal sagen wollte.
Man hat so eine ganze Range, auch beim Aufwachen. Oder auch Leute, die ist auch bekannt, dass Propofol manchmal dafür sorgt, dass die Patienten in ihre Muttersprache verlieren. Also die sprechen dann zum Beispiel im Aufwachraum nur Englisch. Die sprechen dann auf einmal kein Deutsch mehr. Die verstehen zwar Deutsch, also man kann Deutsch mit denen sprechen, aber sie antworten einem nur auf Englisch. Und das hält dann immer für so eine gewisse Zeit.
Ach, witzig.
Und dann ist es wieder weg.
Gibt es irgendwas, was einen erregt während der OP? Gibt es Medikamente, die einen, also bei der Frau
ja, sich
einfach, aber bei einem Mann sieht man das ja vielleicht unter dem Operationstuch.
Ja, Propofol kann tendenziell auch feuchte Träume machen.
Krass. Aber während der OP dann?
Das kann dir halt meist keiner im Nachhinein sagen, weil...
Also weil die konzentriert sind.
Nein, achso, dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern, aber die Patienten selber... Ach so, nein. Ich mein nur, ob man körperliche Reaktionen beim Patienten sieht, dazu möchte ich mich nicht äußern. Aber der Patient selber kann dir dann meist von keinen Träumen berichten, weil Medikamente eben auch so eine Amnesie machen. Also, dass man sich
körperliche
so
Reaktion. Das ist eine schöne. Also, weißt du, ich finde, körperliche Reaktionen könnten wir diese Folge nennen, weil sowohl Stuhlgang ist eine körperliche Reaktion, als auch das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Obwohl eigentlich ist der Folgentitel Landgang, oder was habe ich gesagt, Landgang statt Stuhlgang, finde ich eigentlich auch nicht schlecht.
Stuhlgang oder Landgang? Hauptsache Triathlon.
Hauptsache Triathlon. Ja, wir lieben beide ja Triathlon, das wissen wir ja jetzt. Ja, Tanja, dann würde ich sagen, es war wirklich eine sehr, sehr schöne Folge mit dir. Ich habe herzlich gelacht das eine oder andere Mal und ja, ich wünsche dir einen schönen Abend noch.
Urlaub wollte ich sagen, Urlaub.
Ich wünsche dir einen sehr, sehr schönen Urlaub.
Ich freue mich. Wir hören uns nächste Woche, schätze ich mal.
Ich hoffe es.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich mache morgen großer Weltmeisterempfang in Köln von Tim Thorn-Teutenberg.
Ja, dann sag mal liebe Grüße und gratuliere ihm ganz fest von mir. Die Hand richtig fest drücken.
Mach ich.
Beste Grüße.
Und merk dir für nächstes Jahr beim Triathlon nicht ganz so fest drücken.
Okay, mach ich. Danke dir. Ciao, ciao.